Wir lesen ein Wort aus der Apostelgeschichte, Kapitel 7, von den Versen 54 bis Kapitel 8, Vers 3. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. An jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Liebe Brüder und Schwestern, es ist ja jetzt schon ein Vierteljahr her, dass wir das letzte Mal über einen Text aus der Apostelgeschichte gesprochen haben. Und deshalb will ich das Geschehen uns kurz in Erinnerung rufen. Es ging damals um die Verteidigungsrede des Stephanus vor dem Hohen Rat. Über Stephanus selbst konnten wir nicht viel sagen. Er gehörte wahrscheinlich zu den hellenistischen, den griechisch sprechenden Juden aus der Diaspora. Was wir von ihm wissen, ist jedenfalls, dass er ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes war. Die Schrift sagt auch, er war voll Gnade und Kraft. Und er war einer der 7 Diakone oder Armenpfleger der Urgemeinde. Zunächst verteidigte er in einer Synagoge der sogenannten Libertiner seinen Glauben an Jesus Christus. Und die Juden stritten mit ihm über sein Zeugnis. Und die Schrift sagt darüber, sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Und deshalb versuchten sie es dann mit falschen Zeugen, um ihn mundtot zu machen. Als auch das nicht zum Ziel führte, zerrten sie ihn vor den Hohen Rat. Und hier war dann die große Stunde für Stephanus gekommen, als er seine Verteidigungsrede vor diesem hohen jüdischen Gremium hielt. Und er fing darin bei Abraham an und über die anderen Patriarchen, dann sprach er über die schwere Zeit für das Volk Israel in Ägypten und von Mose. Und immer wieder zog er die Parallele zu Jesus, als er zum Beispiel an den Ausspruch des Moses erinnerte, der zum Volk sagte, einen Propheten wie mich wird euch Gott aus euren Brüdern erwecken. Er sprach vom Ungehorsam der Väter, die anderen Göttern dienten, von der Gefangenschaft zu Babel, von David und von Salomo. Und immer wieder vom Ungehorsam der Väter. Und dann zog er den Schluss, wie eure Väter, so auch ihr. Seine Zuhörer wussten also genau, wovon er sprach, nämlich, dass es hier jetzt um Jesus ging und um seine besondere Stellung als Sohn Gottes und als Erlöser, der für die Sünde der Welt am Kreuz gestorben ist und dass sie dessen Mörder waren, als sie im Chor riefen, kreuzige ihn. Und jetzt sehen wir ihre Reaktion. Wir sprachen am ersten Abendmahls Sonntag in diesem Jahr, am 6. Januar, unter dem Thema Jesus scheidet von der Voraussage des Simeon, als er das Jesuskind bei seiner Darstellung im Tempel in den Armen hielt und zu seiner Mutter, zu Maria, sagte, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und so gilt bis in unsere Zeit hinein. Während die einen rühmen, dass das Evangelium und das Wort vom Kreuz eine Gotteskraft ist, um alle selig zu machen, die daran glauben, ist der gekreuzigte Christus den anderen ein Ärgernis, ein Skandalon, eine Torheit, ja ein Wahnsinn, also ein Zeichen des Widerspruchs. Wie war doch die Reaktion vieler, die die Rede des Petrus gehört hatten? Da heißt es zum Beispiel in Apostelgeschichte 2 schon, es drang ihnen durchs Herz. Dieses ins Herz Eindringen aber bewirkte Buße. Und so wurden damals 3000 gläubig. Und Lukas berichtet weiter, und täglich trat der Herr zur Gemeinde hinzu. In Apostelgeschichte 4 heißt es, viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Und in Apostelgeschichte 5 hören wir, aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, Scharen von Männern sowohl als Frauen zur Gemeinde hinzugetan. Das sind die einen, denen das Wort durchs Herz gegangen ist. Aber schon bei der Predigt des Petrus hieß es von einigen, es waren der Tempelhauptmann, die Priester und die Sadduzäer, es verdross sie, dass sie das Volk lehrten. Und dann legten sie die Hände an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam, das heißt ins Gefängnis. Nach der wundersamen Befreiung der Apostel durch einen Engel und ihrem Zeugnis vor dem Hohen Rat wird berichtet, sie aber ergrimmten, als sie es hörten. Das heißt, es durchbohrte ihnen wohl das Herz und sie ratschlagten, sie umzubringen. Und hier nun die Steigerung bis zum äußersten Hass. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt oder zersägt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Und hier sehen wir wieder diese Scheidung. Wie gewaltig ist doch die Botschaft von Jesus, dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, wenn es in der Kraft des Heiligen Geistes verkündet wird. Es zerbricht Menschenherzen und erneuert sie. Aber es scheidet sie auch von denen, die dem Geist Gottes widerstehen und die Botschaft von Jesus nicht als frohmachend erleben. Und das war nun der Fall bei diesem Sondergericht der Juden und des Hohen Rates, vor dem Stephanus stand. Das Letzte, womit er seine Rede abschloss, war in Vers 53, ihr habt das Gesetz durch Anordnung der Engel empfangen und habt es nicht gehalten. Mit voller Klarheit sprach Stephanus in seiner Rede aus, dass aller Ruhm am Gesetz und alles Vertrauen auf die Gesetzeswerke und die Gesetzesgerechtigkeit, die Werksgerechtigkeit also, mit dem Kreuz Jesu zu Ende ist. Aber in ihrer verlogenen Selbstzufriedenheit sah sich das Volk Israels als auserwähltes Volk, das bevorzugt war vor allen anderen Völkern an. Und sie sahen sich mit ihrem Tempel und mit dem Gesetz in schöner Frömmigkeit vor Gott dastehen. Und dieses Bild von ihrem bevorzugten Stand vor Gott hat ihnen Stephanus jetzt zerstört. Er sagte klar, dass schon ihre Väter das Gesetz nicht halten konnten. Und deshalb kam nun Jesus und deshalb büßte er für ihre Schuld dort am Kreuz auf Golgatha. Und nun handelten die Nachkommen derer, die das Gesetz schon nicht halten konnten, genauso wie ihre Väter, indem sie Jesus ablehnten und ihn verwarfen. Das Israel nach Golgatha stand gleichsam neben denen, die vormals das goldene Kalb nach dem Auszug aus Ägypten errichtet hatten und die Gott deshalb damals dahingegeben hat. Diesen Angriff des Stephanus auf den Wert des Gesetzes fanden sie aber unerhört und empfanden es als einen Frevel. Alle Sachlichkeit war nun dahin und so waren ihre Gefühle aufgepeitscht durch diese Rede des Stephanus. Es genügte nur ein Funke, um die Explosion auszulösen. Und dieser Funke bestand in der Vision, die Stephanus nun hatte und von der er ihnen jetzt berichtet. In unserer modernen Zeit glaubt man ja nicht an Visionen. Und sicher ist es auch vernünftig, dem Wort Gottes zu glauben und nicht den Visionen. Denn es wurde damit ja schon viel Unfug getrieben. Gottes Wort selbst mahnt uns, uns nicht auf solche übernatürlichen Phänomene zu verlassen. Und wir wissen ja um jenes Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Beide waren gestorben. Lazarus war in Abrahams Schoß, während der Reiche in Hades Qualen litt. Und da bat er Abraham, den Lazarus zurück auf die Erde zu schicken, um seinen fünf Brüdern ernstlich Zeugnis zu geben, dass sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Aber Abraham erwiderte, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Aber hin und wieder schenkt der Herr auch solche übernatürliche Erfahrungen. Ein Ausleger sagt, es sei interessant, was in letzter Zeit vermehrt von klinisch Toten, die noch einmal in das Leben zurückgeholt wurden, berichtet wird. Bei aller gebotenen Vorsicht steht hier fest, dass die Betroffenen selbst von der Realität ihres Erlebens sehr überzeugt und gewiss sind und nicht davon abzubringen sind. Ein Ausleger berichtet von ernstzunehmenden Ausführungen des gläubigen Mediziners und Biochemikers Wilder Smith, der sich in seinem Buch »Der Mensch im Stress« aus dem Hensler Verlag unter anderem mit dem Phänomen der Vision befasst und wie folgt sich äußert. Er sagt, wenn man einen Menschen langsam zu Tode foltert, besteht die Möglichkeit, dass er kurz vor dem Tode in eine Agonie gerät, während der er halluziniert und allerlei sieht und erlebt, was Sterblichen sonst verborgen bleibt. In solchen Stresssituationen haben Märtyrer und andere den offenen Himmel gesehen, obwohl sie persönlich und augenblicklich eher in der Hölle waren, wegen der körperlichen Leiden, die sie durchmachen mussten. Und während der Qual spielt oft ein Lächeln um ihren Mund. Durch Visionen und Gesichter bekommen sie, die Märtyrer, dann einen Einblick in das Transzendente, in das Übersinnliche, Unbegreifliche. Der Himmel öffnet sich und sie sehen Jesum, den Gekreuzigten, während sie auf ihre Art und Weise gekreuzigt bzw. gequält werden. Soweit Wilder Smith. Der erste christliche Märtyrer Stephanus sieht, vielleicht wie einst Jesaja und Hesekiel es auch gesehen haben, er sieht die Herrlichkeit Gottes. Und wir lesen, was Stephanus sieht in Vers 55 bis 56 unseres Textes hier. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, da sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen. Dazu könnte man auch noch manches sagen, zum Beispiel, dass wir sonst von Jesus wissen, dass er zu Rechten Gottes sitzt. Wie wir es auch vom christlichen Bekenntnis erkennen, sitzend zu Rechten Gottes, des Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Stephanus aber sieht den Menschensohn zu Rechten Gottes stehen. Ein Ausleger meint, während das Sitzen etwa eines Königs in alter Zeit Sinnbild für das Innehaben der Macht ist, könnte man das Stehen als Sinnbild für die aktiv ausgeübte Macht verstehen. Manche Ausleger wollen in dem stehenden Menschensohn, dem erhöhten Christus, aber auch einen Zeugen sehen. Einen Zeugen, der vor Gott, dem Richter, zugunsten des Märtyrers Zeugnis gibt. Was den geöffneten Himmel betrifft, erinnere ich daran, dass Jesus schon einmal seinen Jüngern verheißen hatte in Johannes 1, und das galt damals noch für die Zeit seines irdischen Wirkens, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Und erinnert das nicht auch an die Himmelsleiter beim Traum Jakobs in Bethel? Aber was bei Jakob noch Traum war, ist nun im Neuen Testament zu einer Vision geworden. Und auch Petrus zum Beispiel sah später einmal den Himmel offen. In Apostelgeschichte 10 lesen wir davon, als er von dem Herrn in einer Vision darauf vorbereitet wurde, dem Heiden und Hauptmann Cornelius und seinem Hause in Caesarea das Evangelium zu verkündigen. Da sah er doch aus dem geöffneten Himmel dreimal ein Tuch mit allerlei unreinen Tieren vor sich herabkommen. Und das überzeugte ihn, dass er als frommer Jude sehr wohl auch den Heiden das Evangelium bringen kann und soll. Aber denken wir auch daran, dass Jesus vor diesem gleichen Hohen Rat, dem Hohen Priester, sagte, als er aus seinem Munde selbst es hören wollte, ob er der Christus, der Sohn Gottes sei, da sagte er, du hast es gesagt, doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zu Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Ja, und nun empfing Stephanus durch den Geist Gottes einen Anblick der Herrlichkeit Gottes und Jesu, indem er seinen Richtern kundtut, dass sich Jesus ihm jetzt im Geist gerade so zeige, wie es Jesus damals dem Hohepriester prophezeite, dass er den Sohn des Menschen in göttlicher Macht und Herrlichkeit beim Vater schaue. Damals zerriss der Hohepriester sein Kleid und der Hohe Rat sprach das Todesurteil über Jesus. Und das hier war wohl der gleiche Hohe Rat, bei dem auch jetzt sicherlich manche noch von ihnen bei diesem Prozess gegen Stephanus als Ratmitglieder dabei waren. Und da bricht die Erregung und der Tumult noch ungestümer los als damals bei der Verurteilung Jesu. Diese Vision des Stephanus bringt das Fass zum Überlaufen oder den Funken zur Explosion. Denn ausgerechnet diesen Jesus, den sie als Gotteslästerer verurteilt und hingerichtet haben, diesen sieht Stephanus nun an der Ehrenseite Gottes. Und sie fangen an, hysterisch zu schreien und halten sich die Ohren zu, um ja nichts dergleichen mehr hören zu müssen. Und Lukas berichtet hier, sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Es sieht so aus, als seien sie gar nicht dazu gekommen, ein Urteil über Stephanus zu fällen. Sie holten auch zur Hinrichtung kein Einverständnis des römischen Statthalters ein, als wäre das gar nicht mehr nötig gewesen. Weil innerhalb Jerusalems, der heiligen Stadt, kein Menschenblut vergossen werden durfte, da stießen sie ihn zur Stadt hinaus, an den alten Ort der Steinigung. Und als sie vor dem Stadttor angekommen waren, haben sie dann eifrig und eilig die Hinrichtung vollstreckt. Vorher legten sie noch die Mäntel bzw. die Obergewänder ab, wie Lukas extra betont, zu den Füßen eines Jünglings mit Namen Saulus. Und hier nennt Lukas zum ersten Mal den späteren Apostel Paulus, der dann die Hauptfigur seines Berichtes in der Apostelgeschichte sein wird. Und noch ahnt er nichts davon, am allerwenigsten aber Saulus selbst. Aber als der erste Zeuge als Märtyrer stirbt, hat Jesus sich schon den neuen Boten erwählt und das mitten aus der Schar der Feinde heraus. Und hier erkennen wir auch wieder etwas von der Vorsehung Gottes. Und Vorsehung bedeutet nicht nur ein Voraussehen und ein Vorauswissen, sondern zeugt davon, dass Gott etwas vorhat, dass Gott voraus etwas plant. Denn die Sache Jesu ist nicht aufzuhalten, nicht durch Prozesse, nicht durch Hass und nicht durch Blutvergießen. Sein Evangelium muss weiterlaufen, bis es die ganze Welt erreicht hat. Und das will Gott und das führt er auch aus. Saulus hat zwar nicht gegen Stephanus Zeugnis gegeben und hat selbst auch keinen Stein auf ihn geworfen. Aber es heißt ausdrücklich im letzten Vers des 7. Kapitels, Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Wenn er auch, wie manche andere, nicht Hand an ihn legte, war er mit seiner Tötung einverstanden. Zum Töten selbst waren ältere Männer von der Synagoge beauftragt. Aber dieser Saulus, der sich später zum Paulus gewandelt hat, war eben bei dem ganzen Vorgang in nächster Nähe da und hat sein Einverständnis gegeben. Und dieses Erlebnis war sicher für den Saulus von Tarsus auch so prägend, dass er sich ab diesem Zeitpunkt mit ganzer Kraft der Ausrottung der Christen widmete. Er meinte ja, damit Gott einen Gefallen zu tun. Die Steinigung selbst wurde wohl nach 5. Mose 17 praktiziert. Und diese Stelle spricht davon, wie Götzendiener zur Steinigung bestimmt wurden. Üblich war es in Israel nach dem Bericht eines Auslegers, dass der Verurteilte von der Stadt von einem Abhang hinuntergestürzt wurde. Wenn er das überlebte, warf der erste Zeuge, aufgrund dessen Aussage das Urteil gefällt wurde, einen schweren Steinblock von oben auf seinen Brustkorb. Und überlebte er auch das noch, dann tat der zweite Zeuge dasselbe. Es sollte damit deutlich werden, dass die Schuld am Tod des Angeklagten die Zeugen selbst traf, falls sie die Unwahrheit gesprochen haben sollten. Ob sie nun genauso bei der Steinigung des Stephanus vorgegangen sind, wissen wir nicht. Jedenfalls wurde er auf brutaler Weise ermordet. Stephanus aber rief zum Herrn. Er tat es noch stehend und sprach in Anlehnung an das Psalmgebet, wie es auch Jesus sterbend am Kreuz getan hat: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und während der Herr aber seine Bitte noch an den Vater selbst richtete, ist das Gebet des Jüngers ganz schlicht an Jesus gerichtet. Ein sterbender Christ darf dies eine erbitten und dabei der Erhörung gewiss sein, nämlich, dass Jesus da ist und dass der Christ in seine Hand fällt, wie es auch ein Dichter in einem Lied formuliert hat: Ich kann nicht tiefer fallen als nur in seine Hand. Und er ist es auch, der unseren Geist aufnimmt. Jedenfalls hat sich Stephanus im Leben und im Sterben an Jesu Vorbild orientiert. Und das erkennen wir auch daran, dass er dann noch niederkniete und den Herrn nach seinem Vorbild bat: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Er suchte nicht Gottes Rache und Strafe über die, die ihn hier so ungerecht zu Tode gebracht haben. Nun, in einem Stück wissen wir auch, dass der Herr ihn erhört hat, nämlich gerade in der Person des Verfolgers Saulus, den der Geist des Herrn später umgewandelt hat und ihn sogar zum Apostel der Heiden bestimmte. Diese Gesinnung des Stephanus, die bei diesem Gebet zutage trat, ist die echte Gesinnung eines Nachfolgers Jesu. Denn Jesus will ja nicht den Tod des Sünders, sondern dass er lebe. Und in der langen 2000-jährigen Geschichte des Christentums gab es viele solcher Zeugen Jesu, die auch dieses Gebet gesprochen haben. Sicher erinnern wir uns noch an das, was ich am letzten Sonntag von Christen in Nigeria berichtet habe. Nachdem fanatische Muslime dort viele Häuser und christliche Versammlungsstätten verbrannt hatten, kamen die Christen in Scharen dort zusammen, nicht um Rache zu üben, wie die Moslems dachten, sondern um Gott um Vergebung für die wütenden Moslems zu bitten und dabei Loblieder zu singen. Und davon war ein vorher brutaler Stammeshäuptling so beeindruckt, dass er selbst Christ wurde und seinem Stamm erklärte: Ich habe Jesus Christus als den kennengelernt, der den Menschen die Sünden vergibt und sie fähig und bereit macht, ihren Mitmenschen die Fehler zu vergeben. Und wir erinnern uns sicher auch noch der drei Christen, die in Malatya in der Türkei am 18. April 2007 von jungen Moslems brutal gefoltert und getötet worden sind. Und unter ihnen war auch der deutsche Tilman Geske, dessen Familie weiter in der Türkei geblieben ist. Und die Ehefrau Geskes hat wiederholt erklärt, dass sie den Mördern ihres Mannes vergeben hat und dass sie für sie bete. Dieses Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu, kann auch so übersetzt werden: Herr, wege ihnen diese Sünde nicht zu. Dass Gott mit der Waage Schuld und Gerechtigkeit des Menschen feststellt, das war im Orient und ist auch heute noch dort bei den Moslems ein geläufiges Bild. Stephanus drückt damit aus, was beim Verzeihen geschieht. Die Sünde, die Gott nicht wägt, die rechnet er nicht an und vergilt sie auch nicht. Scheinbar hat der Tod des Stephanus für die Christen nichts gebracht. Im Gegenteil, jetzt beginnt erst recht das Kesseltreiben gegen die Christen. An jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel, so lesen wir hier. Bisher stand die Gemeinde noch unter einem gewissen Schutz. Aber jetzt, als einer der ihren wegen seiner christlichen Überzeugung hingerichtet worden war, auch wieder nach dem Willen der Obersten in Israel, da war der Damm gebrochen. Sie sagten sich, wenn einer schuldig war, waren es alle anderen mit der gleichen Überzeugung. Und so ging man damals sofort eifrig an die Ausrottung der Christen unter der besonderen Leitung des Saulus von Tarsus. Eigenartig, dass aber Lukas in der ganzen Apostelgeschichte sonst mit sehr großer Zurückhaltung über den Umfang des Leides der Christen spricht. Er prunkt weder mit dem Todesmut der Christen, noch klagt er sich sehr über das Schwere, das sie durchleiden mussten. Ein Ausleger sagt wörtlich dazu, Lukas spricht von den Leiden der Gemeinde mit großer Ruhe in der Gewissheit, dass sie dem Leiden nicht ausweichen darf, sondern es männlich zu tragen hat. Und darum hat er uns einzig durch die Hinrichtung des Stephanus beschrieben, wie Christen um Jesu willen sterben. Mit diesem einen Bericht lässt Lukas es bewenden. Nicht einmal vom Tod des Paulus oder des Petrus hat er uns einen Bericht hinterlassen. Ebenso wenig wird uns bei dieser ersten Verfolgung ausgemalt, wie die Christenhäuser überfallen, wie die Menschen beschimpft, misshandelt und getötet wurden. Einige wenige Angaben erhält man später in den Worten, mit denen Paulus selbst auf seine Tätigkeit damals als Verfolger der Christenheit zurücksieht. In Vers 2 des 8. Kapitels hier heißt es nun, gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Und diese Aussage zeigt doch, dass das Verfahren gegen Stephanus letztlich nicht mit einer klaren amtlichen Verurteilung endete, sondern mit einer Lynchjustiz. Denn das Verhalten der beim Hohen Rat versammelten Menge zeugte nicht von einem ordentlichen Verfahren. Man stürmte in unbändiger Wut auf den Angeklagten ein und ohne Urteil und Beratung folgte sogleich die Hinrichtung. Menschlich gesprochen wurde Stephanus ein Opfer des religiösen Radikalismus und des Volkszornes. Man kann Stephanus natürlich auch vorwerfen, dass er sich das selbst irgendwie zuzuschreiben hatte, weil er fanatisch polemisierte und provozierte. Aber er war ein echter Zeuge seines Herrn Jesus Christus und er schämte sich nicht, sich offen zu ihm zu bekennen. Ihm war das Wort Jesu noch wohl bekannt, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Er ist auch nur dem Beispiel gefolgt, das er von den Aposteln selbst auch kannte, die ja auch schon vor dem Hohen Rat standen und als ihnen dort geboten wurde, sich überhaupt nicht mehr in den Namen Jesu zu äußern, noch zu lernen, ihren Richtern und Anklägern antworteten, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt selbst. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Und schon bei Jesus wollten einige Pharisäer den Jubel und das Lob, das die Jünger und das Volk dem Herrn beim Einzug in Jerusalem entgegenbrachte, verbieten lassen, worauf Jesus antwortete, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine reden. Und es würde nun zu weit führen, wenn wir jetzt aus der Archäologie Beispiele anführen würden, wie durch Ausgrabungen schon manches bestätigt wurde, was bisher Atheisten und liberale Schriftforscher zu leugnen versuchten. Auch Paulus hat später dem Timotheus geraten, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn. Stephanus hat also nichts anderes getan, als was von Anfang an Pflicht eines Nachfolgers Jesu immer war. Was nun die Beerdigung eines Mannes betrifft, der wegen Gotteslästerung hingerichtet wurde, war jedenfalls eine solche Bestattung und Totenklage im Judentum nicht statthaft. Aber was waren das für gottesfürchtige Männer hier? Wären es Christen gewesen, so hätte Lukas sicherlich von Brüdern gesprochen. Aber solche konnten damals ihrem Bruder diesen Dienst ja nicht tun, denn sie mussten nun Hals über Kopf fliehen. Doch unter den Juden gab es noch solche, die Stephanus anders einschätzten und die es gewagt haben, dem getöteten Christen nicht nur ein Grab zu verschaffen, sondern auch öffentlich die Totenklage um ihn zu halten. Ein Ausleger stellt in etwa fest, in diesem Verhalten lag zwar keine Auflehnung gegen das unausgesprochene Urteil des Rates, immerhin aber die Anerkennung, dass Stephanus viel Löbliches getan habe und sein Andenken ihnen teuer sei, und auch wenn sein Christenglauben nicht der ihre war. Das Ergebnis dieses ganzen Geschehens aber ist eine radikale und rücksichtslose Verfolgung der Gemeinde Jesu, die aber letztlich nur das erreichte, dass sich die Christen über das ganze Land zerstreuten und somit von Gott wieder Standorte für neue Gemeinden geschaffen wurden. Denn wenn Christen wirklich Licht und Salz der Erde sind, wie Jesus sagte, dann musste sich auf diese Weise das Christentum über das ganze Land verbreiten. Zunächst einmal über Judäa und Samaria. Und so ging es dann weiter über Kleinasien und Europa. Und das ist immer noch Gottes Plan. Das Evangelium muss in der ganzen Welt bekannt werden. Denn erst dann, wenn die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden, wie Jesus einmal in Lukas 21 sagte, dann erst kommt der Herr wieder und beginnt ein neues Zeitalter des Friedens, was man auch immer darunter verstehen mag. Aber solange das noch nicht erreicht ist, sind wir der Welt das Zeugnis von Jesus Christus schuldig. Und solange müssen wir Christen auch immer mit Benachteiligung, mit Hass, mit Verfolgung und auch mit Mord rechnen. Und Beispiele weltweit haben wir dazu ja genug. Auch in den Gebetsstunden hören wir immer wieder darüber. Im Irak zum Beispiel sind von den 1,4 Millionen Christen, die es vor dem Golfkrieg noch gab, etwa 150.000 übrig geblieben. Kirchen werden dort gesprengt und Gläubige gekreuzigt, enthauptet, vergewaltigt und vertrieben. Das Jahrbuch zur Christenverfolgung heute, Märtyrer 2007, dokumentiert, dass von den weltweit 2,1 Milliarden Christen derzeit etwa 200 Millionen wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Es gibt wohl auch andere, die wegen ihrer Religion verfolgt werden. Aber über 70% der religiös Verfolgten heute sind Christen. Trotzdem läuft die Botschaft von Jesus und von seiner Errettungstat unbeirrt weiter und gerade noch in den Ländern der Verfolgung. Offiziell ist China ja ein atheistischer Staat, der das Christentum auch verfolgt. Aber Tatsache ist, dass täglich dort rund 10.000 Menschen zum christlichen Glauben finden. Und würde dieser Trend anhalten, dann dürften im Jahr 2050 bereits etwa 200 Millionen Christen in China leben. Und dabei sollen die meisten neu zum Glauben gekommenen Christen dort nicht den wenigen offiziellen Kirchen angehören, sondern den verbotenen Hauskreisen. Und dafür sieht es bei uns so aus, als würden wir hier allmählich den christlichen Glauben mehr und mehr verlieren. Bei uns in Europa wird es nach und nach enger für uns Christen. Nachdem auch im neuen EU-Reformvertrag der Gottesbezug fehlt, muss sich niemand mehr wundern, wenn die EU den Weg in die Gottlosigkeit antritt. Das Antidiskriminierungsgesetz oder die Genderideologie, die eine geschlechterneutrale Erziehung will, sind schon Vorboten des neuen Weges, der hier eingeschlagen wird. Es wird auch verlangt, dass die Schöpfungslehre der Bibel nicht mehr gleichberechtigt neben die Evolutionslehre gestellt werden darf, weil sie angeblich zu einer Bedrohung für die Menschenrechte werden könnte. Früher konnte man noch davon ausgehen, dass evangelikale Akademien und Bibelschulen nicht liberal geprägt sind, sondern bibeltreu sind. Aber viele der heutigen angehenden Pastoren, Prediger oder Dozenten aus diesen Schulen sympathisieren mit der neuen Bewegung Emerging Church, was etwas heißt neu entstehende Kirche, die aus den USA kommt und die auch schon Bruder Czarnke hier warnend erwähnt hat. Das Ziel der Emerging Church ist, so berichtet Topic, das Christentum soll in einer postmodernen Zeit ein völlig neues Gesicht bekommen. Und was bei der Lehre dieser Bewegung herauskommt, ist eine totale Veränderung der biblischen Botschaft, sodass man am Ende ein anderes Evangelium bekommt. Es wird da behauptet, dass die Bibel nicht von Gott wörtlich eingegeben worden sei, wenn sie auch von göttlichem Ursprung ist. Aber besonders gravierend ist die massive Kritik an dem stellvertretenden Tod Jesu für die Sünden der Menschen. Und die Formulierung Tatsache ist, so sagen sie, das Kreuz ist eine Form von kosmischem Kindesmissbrauch, in dem ein rächender Vater seinen Sohn für Vergehen bestraft, die er nicht einmal begangen hat. Das zeigt doch, welcher antichristliche Geist in der Emerging Church arbeiten darf. Wir können davor nicht scharf genug warnen. Wir sehen jedenfalls, Satan greift politisch und religiös immer stärker nach den Christen, um sie zu verwirren, zu verführen und schließlich zu verfolgen. Aber liebe Brüder und Schwestern, ich glaube doch, sagen zu können, wir bleiben dabei. Wir wollen in Worten und im Leben Zeugnis geben von der Rettermacht unseres Herrn Jesus Christus. Das ist unser Auftrag, den unser Herr Jesus uns gegeben hat, als er sagte, bevor er von der Erde schied, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und tauft diese auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wenn wir auch Angst haben, was auch uns Christen hier noch begegnen könnte, durch Diskriminierung, Benachteiligung, Verfolgung, vielleicht auch Tod, so haben wir doch die Verheißung unseres Herrn Jesus Christus. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Zeitalter. Und deshalb zeugen wir von unserem Herrn und verkündigen die frohe Botschaft von Jesus, der für uns hier jeden Einzelnen gestorben ist und unsere Sünden vergeben hat und dass wir Frieden mit Gott bekommen. Ihm sei Lob, Preis und Ehre. Amen.